Und vor der Predigt, oder wir möchten die Predigt gerne starten heute mit einem Video, einem Lied, das einigen von uns schon von einer Gebetsaktion am Mittwoch bekannt ist.
Sprich der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob so, sprich der der dich gebildet hat, Israel so, sprich der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob so, sprich der Herr, der gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, du bist mein, du bist mein. Und wenn du durchs Wasser gehst und wenn du im Feuer stehst, ich bin bei dir. Und wenn du durchs Wasser gehst und wenn du im Feuer stehst, ich bin bei dir. Oh, oh, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Retter. Ich bin der
Herr. Ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Retter und Erlöser. In einer Zeit wie dieser lasse ich dich nicht fallen. Verkünde es vor allem, du bist mein.
Ich bin der Herr.
Kommen Wassermassen oder Menschen, die dich hassen, so fürchte dich nicht. Denn ich liebe
dich, Heilige Israel,
rufe dich bei deinem Namen, Israel,
dein
du bist
Retter,
mein.
Ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israel, dein Retter. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.
Dieses Lied wurde in einem deutschlandweit übertragenen Gebetsabend am Mittwoch von Deutschland betet Israel zugesprochen. Und der Text, der hier vertont wurde, den möchte ich mit euch heute auch gemeinsam lesen. Und der kommt aus Jesaja 43, die Verse 1 bis 3. Aber jetzt sagt Jahwe, der dich geschaffen hat, Jakob. der dich bildete, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Musst du durchs Wasser gehen, bin ich bei dir. Und durch reißende Ströme, sie überfluten dich nicht. Musst du durchs Feuer gehen, wirst du nicht versenkt. Diese Flamme verbrennt dich nicht. Denn ich bin Jahwe, dein Gott. Ich bin Israels heiliger Gott. Und ich rette dich. Die Bedrängnis in Israel, die ist gerade vor Ort sehr real. Diese Wassermassen, dieses Feuer und durchaus sehr gefährlich. Und diese Verse hier aus Jesaja 43 sind eine Zusage Gottes, dass er bei seinem Volk, bei den Menschen, die er erlöst hat, steht. Und diese Zusage, die ist hoffentlich für viele in diesem Land gerade ein echter Trost. Und im Licht dieser Situation möchte ich heute drei Aspekte dieser Verse besonders hervorheben. Zum einen setzt dieser Text das Volk Gottes in einen heilsgeschichtlichen Kontext. Was das genau heißt, sage ich gleich noch. Zum anderen spricht der Text von konkreten Gefahren. Und der Text spricht von einer geistlichen Erlösung. Können wir den Text wieder haben? Es war ein anderer. Mächtig anders, das ist schlecht. Naja, dann habt ihr hoffentlich alle den Text vor euch in eurer Bibel. Denn was groß anderes wird da nicht stehen. Zunächst der heilsgeschichtliche Kontext. Heilsgeschichte, das ist kurz gesagt die Geschichte Gottes mit seinen Menschen. Es ist die Geschichte, wie Gott die durch den Sündenfall hervorgerufene Trennung zwischen ihm und den Menschen wiederherstellt, wieder beseitigt und diese Verbindung wiederherstellt, die Beziehung heilt. In Vers 1 heißt es, dass Jahwe Jakob, also Israel, geschaffen und gebildet hat. Er hat einen Mann, nämlich Abraham, und dessen Nachkommen berufen, ihm allein zu dienen. Und diese Nachkommen, die hat er zu einem großen Volk gemacht, das aller Welt, so hat Gott es Abraham versprochen, zum Segen werden soll. Durch dieses Volk und an diesem Volk hat Gott sich immer wieder im Lauf der Geschichte verherrlicht und der Welt so gezeigt, dass er der einzig wahre Gott ist. Und Gott hat für dieses Volk auch provisorische Wege geschaffen, wie Gemeinschaft mit ihm zumindest begrenzt wieder möglich ist. Doch viel wichtiger, in dieses Volk hinein wurde schließlich Jesus, der Messias, geboren, der die ganze Welt von ihrer Schuld befreit hat und ihr so diesen endgültigen Segen gebracht hat, den Gott bereits Abraham versprochen hatte. Und dieser Zuspruch Gottes in diesen Versen ist eine Zusage eines treuen Gottes an sein erwähltes Volk, das er erschaffen hat und dem er treu zur Seite steht durch alle Zeiten hinweg, durch alle Bedrängnis hinweg, durch alle Gefahren. Musst du durchs Wasser gehen, bin ich bei dir. Und durch reißende Ströme, sie überfluten dich nicht. Musst du durchs Feuer gehen, wirst du nicht versenkt. Diese Flamme verbrennt dich nicht. Gott sichert seinem Volk zu, dass er es aus der Bedrängnis heraus retten wird und dass sie durch diese Bedrängnis nicht vernichtet werden. Und dafür gibt es in der Geschichte Israels zahlreiche Beispiele. Zum Beispiel im Alten Testament. Da haben wir den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei, wo sie bedrängt waren, wo sie verfolgt wurden, wo sie unterdrückt wurden und wo Gott einen Weg freigemacht hat, sodass das Volk Israel gerettet wurde. Wir sehen es oft und wiederholt in der Richterzeit, wo immer wieder Völker von außen Israel besiegen, unterdrücken und wo Gott Befreiung schenkt aus dieser Unterdrückung. Wir sehen es im Buch Esther, wo ein Komplott geschmiedet wird und nicht zum letzten Mal in der Geschichte, um das ganze Volk Israel, die ganzen Juden weltweit zu vernichten. Und auch dort rettet Gott daraus. Er schenkt Wege aus dieser Vernichtung heraus und Bewahrung. Und trotz des Exils, in das Israel letztendlich geht, führt er es zurück. Er bewahrt das Volk vor der Vernichtung. Er bewahrt die Identität und er führt es zurück ins Land. Aber wir sehen es nicht nur im Alten Testament, diese Zusage Gottes und dass er dazu steht, sondern wir sehen das auch in der neueren Geschichte. Von den ganzen antisemitischen Ressentiments durch die Jahrhunderte hinweg, mit dem traurigen Tiefpunkt des Holocaust, wo Gott sein Volk trotz dieser ganzen Bedrängnis, trotz der zahlreichen Morde, die geschehen sind, dieses Volk trotzdem daraus hervorgebracht hat. Es wurde nicht komplett vernichtet. Gott hat dieses Volk bewahrt. Man sieht es in der Geschichte des modernen Staates Israel. Und man mag von diesem Staat als säkulare Entität halten, was man will. Da will ich überhaupt nichts zu sagen. Aber dass Gott da seine schützende Hand drüber hält, das ist irgendwie nicht zu leugnen. Man sieht es in der Staatsgründung, wo am Tag nach der Gründung direkt von allen Seiten Angriffe kamen und Israel trotzdem siegreich aus diesem Krieg hervorgegangen ist. Und man sieht es in den verschiedenen Angriffen, die dieser Staat in den letzten fast 80 Jahren erduldet hat, wo der Staat Israel immer wieder bewahrt wurde, siegreich war und die Juden nicht vernichtet wurden. Und diese Beispiele, die sollen einfach aufzeigen, dass Gott zu seinem Wort steht. Er ist ein treuer Gott. Er ist ein Gott, der Zusagen macht und diese dann auch hält. Durch alle Bedrängnis hindurch, durch alle Bedrohungen hindurch, sogar in den schlimmsten Zeiten. Und das ist meine Überzeugung, auch für die Menschen in Israel heute ein Trost sein und eine Ermutigung. Doch dieser Text hier geht noch weiter. Er nennt eine weitere Ebene, wie Gott rettet. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Und hier kann man im Kontext durchaus auch auf den Auszug aus Ägypten verweisen, wo Gott Israel aus der Sklaverei erlöst hat und zum Volk seines Eigentums gemacht hat. Doch ich habe eben schon erwähnt, dass es jemanden gab, der eine noch größere Erlösung gebracht hat durch und in diesem Volk. Jesus, der Messias. Er hat Israel nicht nur aus einer physischen Sklaverei befreit, wie es beim Auszug aus Ägypten der Fall war, sondern er hat ihnen das Angebot einer umfassenden Erlösung gemacht von allen Sünden. Und auch wenn Gott durch Jesus allen Menschen und somit auch uns heute dieses ultimative Erlösungsangebot gemacht hat, so ist Jesus nicht nur der Messias für die ganze Welt, sondern ganz besonders, und wir lesen auch im Neuen Testament, zuerst für das Volk Gottes. Durch sein Werk wurde allen Menschen die Möglichkeit gegeben, zu Gottes auserwähltem Volk zu gehören. Und wir wurden, meine ich die meisten von uns, die keine Juden sind oder keinen jüdischen Hintergrund haben, wir wurden in diesen Ölbaum Israel eingepfropft, wie Paulus es ausdrückt, und haben somit Anteil an den Verheißungen, an den Segnungen und den Versprechen Gottes an sein Volk. Gott hat sein Volk also nicht verworfen, weder in den vielen Zeiten des Alten Testaments, wo Israel sich abgewandt hat, noch mit Jesus, wo er diese Erlösung allen Menschen offengestellt hat. Im Gegenteil. Durch erlöste Heiden, wie die meisten wahrscheinlich von uns es sind, hat er sein Volk bereichert und erweitert. Und deshalb bin ich überzeugt, dass wir gerade als Christen nicht aufhören sollten, für unsere Geschwister und alle Menschen in Israel, im Gazastreifen und in der Umgebung zu beten. Und wir wollen uns deshalb jetzt ganz bewusst eine Zeit nehmen, in der wir für diese Menschen beten, für diese Region beten. Das darf jeder einfach frei, laut oder leise tun, gerne in eurer Muttersprache. Lasst uns beten für ein Ende der Gewalt dort. Lasst uns beten für Rettung aus Not und Tod. Und lasst uns ganz besonders beten, dass Jesus sich den Menschen, sowohl Juden als auch Palästinensern und allen anderen, die dort leben, als persönlicher Erlöser offenbart. Lasst uns beten, dass er nicht nur die Menschen körperlich rettet, sondern vor allem auch seelisch. Und ich werde diese Zeit mit einem Gebet abschließen. Ja, wir bitten dich, dass du eingreifst. Wir bitten dich, dass du Frieden schenkst. Nicht einen von Menschen ausgehandelten, sondern einen von dir geschenkten Frieden. So wie es kein Mensch geben kann. Herr, wir bitten dich in Jesu Namen für ein Ende der Gewalt und für eine Offenbarung, dass du, Jesus, Herr und König bist und dass du, Jesus, Erlöser bist für alle Menschen, auch dort. Seien es Nicht-Juden oder Juden, Israelis oder Palästinenser, Zivilisten, Militärs oder sogar Hamas. Herr, du kannst Herzen verändern und darum bitten wir dich. In Jesu Namen. Amen. Fürchte dich nicht. Das ist nicht nur ein Zuspruch für Israel, sondern auch ein Zuspruch für uns heute, ganz persönlich. Und auch wenn es ein Mythos ist, dass dieser Satz 365 Mal in der Bibel vorkommt, vielleicht muss ich da jetzt den einen oder anderen enttäuschen, so kommt er doch deutlich über 100 Mal in der Bibel vor und damit sehr, sehr oft. Und dazu muss man aber auch sagen, dass die Bibel unterscheidet zwischen Gottesfurcht, also der Ehrfurcht vor dem heiligen Gott, und der Furcht vor weltlichen oder dämonischen Dingen. Über die Gottesfurcht sagt die Bibel übrigens deutlich mehr als über die Furcht. So zum Beispiel in Sprüche 9, Vers 10: Der Anfang aller Weisheit ist Ehrfurcht vor Jahwe. Den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Die Furcht oder Angst hingegen ist etwas, das wir durch Gottes Wirken in uns ablegen dürfen. Und so sagt der Apostel Johannes in seinem ersten Brief: In der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Und das ist etwas, worauf wir zurückgreifen dürfen, worauf wir uns verlassen dürfen, dass die Liebe Gottes in uns wirken darf. Und wenn sie wirkt, dass sie Furcht und Angst vertreibt. Und deshalb sagt die Bibel und sagt Gott durch die Bibel auch so oft: Fürchte dich nicht. Und deshalb dürfen wir diesen Zuspruch Gottes auch auf uns heute anwenden und trotzdem Gott, unserem Schöpfer, mit Ehrfurcht begegnen. Er, der Heilige, der für uns Sünder eigentlich unnahbare Schöpfer des Universums, der Herr und König dieser Welt, er lädt uns ein, zu sich zu kommen. Durch Jesus, der am Kreuz alles auf sich genommen hat, was dich ganz persönlich von Gott trennt, darfst du in Ehrfurcht und ohne Angst zu deinem liebenden Vater kommen, der dich geschaffen und gebildet hat nach seinem Ebenbild. Gott hat uns erlöst aus der Sklaverei der Sünde. Er hat uns befreit von der Tyrannei unserer sündigen Natur. Und er hat uns gerufen. Er hat uns zu sich gerufen. Und nicht einfach nur, ja, hier, komm zu mir oder hey du, komm mal her. Sondern er hat dich bei deinem Namen gerufen. Er hat gerufen, Benny, komm zu mir. Er hat gerufen, Michael, komm zu mir. Er hat gerufen, Rita, komm zu mir. Und ihr dürft euren Namen da einsetzen. Komm zu mir. Denn er kennt dich. Und so wie er Israel aus Ägypten herausgeholt hat und zu seinem Eigentum gemacht hat, so hat Jesus jeden Einzelnen von uns in viel umfassenderer Weise freigekauft und nun gehören wir zu ihm. Doch das ist nichts Bedrohliches, dass wir ihm gehören, denn er ist voller Liebe und er will unser Bestes. Er will uns formen zu seinem Ebenbild, sodass wir ihm ähnlicher werden. Und im Gegensatz zu den Religionen dieser Welt, die einen besseren Menschen zum Ziel haben, müssen wir uns nicht erst verändern, bevor wir zu Gott kommen dürfen, sondern Gott entscheidet sich, in uns zu leben und uns zu verändern. Er will uns verändern, nicht wir müssen das tun. Und er schafft einen neuen Menschen und hört damit nicht auf, unser Schöpfer zu sein, unser Leben lang. Er schafft immer wieder Neues, Besseres, Heiligeres in uns. Und weil wir durch Jesus zu diesem wunderbaren Gott gehören, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Nicht vor ihm, aber auch nicht vor anderen Bedrängnissen. Denn er ist immer bei uns und trägt uns dorthin durch. Musst du durchs Wasser gehen, bin ich bei dir und durch reißende Ströme, sie überfluten dich nicht. Musst du durchs Feuer gehen, wirst du nicht versenkt. Diese Flamme verbrennt dich nicht. Bemerkenswert ist hier, dass Gott nicht sagt, du wirst mit mir nicht durchs Feuer oder durchs Wasser gehen müssen. Nein, er verspricht vielmehr, dass wenn wir durch solche Bedrängnis gehen müssen, dass er uns daraus und dadurch heraus rettet. Er geht mit uns dadurch. Gott hat seine Macht, Liebe und Kraft in der Geschichte bereits unzählige Male unter Beweis gestellt. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns auch in Not und Bedrängnis, dass er da bei uns ist. Und so kann auch David, der viel Verfolgung und Lebensgefahr erlebt hat, das sagen, was gerade auch gebetet wurde. Selbst auf dem Weg durch das dunkelste Tal fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Ja, mehr noch, selbst wenn wir durch dunkle Zeiten gehen, möchte Gott sie zu unserem Besten gebrauchen. Und das ist einfach nur verrückt und der Wahnsinn. In Römer 8 lesen wir: Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten wirken lässt. Und das heißt nicht, dass das Schlechte, das uns passiert, die Bedrängnis, dass das Gott gewollt ist. Aber er weiß, in was für einer Welt wir leben. Und er weiß, dass auch wir immer noch Sünder sind. Und so gibt es vielfältige Ursachen für Leid, für Bedrängnis, für Not in unserem Leben. Lange nicht alles selbst verschuldet. Aber er weiß um diese Zerbrochenheit, in der wir leben. Und das Wunderbare ist, dass er auch hier Schöpfer sein will. Er gebraucht dieses Schlechte, das Zerstörerische in unserem Leben, das uns an den Rand der Verzweiflung, an den Rand der Depression oder dort hineinführt. Er will das gebrauchen, um uns zu stärken, um uns zu erbauen und uns mehr und mehr zu seinem Ebenbild zu machen. Und das Beste daran ist, Gott selbst ist der Garant für diese Zusage. In unserem Text in Vers 3 heißt es, denn ich bin Jahwe, dein Gott. Ich bin Israels heiliger Gott und ich rette dich. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt über den Gottesnamen Jahwe, die Mark im Sommer gehalten hat. Und an die Bedeutung dieses Namens. Ich werde der sein, der ich sein werde für dich. Gott ist deine ganz persönliche Stütze in Zeiten der Not. Und er will, dass wir uns immer wieder darauf verlassen. Und er ist für dich genau der, als den du ihn gerade brauchst, in der Bedrängnis, in der du gerade stehst. Und er weiß ganz genau, was das ist. Selbst wenn du die Tiefen und die Hintergründe deiner Bedrängnis vielleicht gerade gar nicht ganz verstehen kannst und nur weißt, ah, mir geht's scheiße. Gott weiß es. Gott kennt deine Situation. Und er kennt dich durch und durch. Und er ist der, den du gerade brauchst. Selbst wenn du nicht weißt, was das ist. Und dieser Name, der bedeutet auch, ich bin, der ich bin. Und das heißt, dass Gott heute noch genau der gleiche ist, wie vor 80 Jahren, vor 1000 Jahren, vor 2000 und 3000 Jahren. Er ändert sich nicht. Er ist der gleiche, der Israel aus der Sklaverei befreit hat. Er ist der gleiche, der Israel vor der Vernichtung bewahrt hat. So viele Male. Er ist der gleiche, der uns Erlösung geschenkt hat, durch Jesu Tod am Kreuz. Und wir dürfen uns darauf verlassen, dass er heute auch in unserem Leben noch genau der gleiche ist. Er ist dein Schöpfer. Er ist dein Retter. Er ist dein Erlöser und dein Befreier. Und er ist dein liebender Vater, der alle Furcht in deinem Leben vertreiben will durch seine vollkommene Liebe. Und wir dürfen ihm all unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Nöte und Bedrängnisse hinlegen. Egal, ob sie körperlich, materiell sind, ob sie seelisch, psychisch, mental sind oder ob sie geistlich sind. Er kann mit all diesen Nöten umgehen und er wünscht sich, dass wir uns ihm ganz hingeben, damit er uns retten und freisetzen kann. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Lied hören und dabei in die Stille gehen. Und ich möchte euch einladen, dabei für euch persönlich ins Gebet zu gehen und zu überlegen, was gerade deine Sorgen sind, deine Bedrängnisse, deine Ängste. Und ich möchte dich einladen, sie Gott neu hinzugeben und dich von seiner Liebe füllen zu lassen und retten zu lassen. Nicht unbedingt Rettung von dieser Bedrängnis, aber auf jeden Fall durch diese Bedrängnis hindurch. Lasst uns gemeinsam in die Stille gehen. Ich möchte euch einladen, euch zu zweit, wenn es geht zu zweit, wenn es irgendwo dann nicht aufgehen sollte, auch zu dritt, zusammenzufinden und dass ihr euch diesen Vers gegenseitig zusprecht. Ich möchte euch einladen, diesen Vers zu nehmen und am Anfang den Namen eures Gegenübers einzusetzen. Sprecht euch diese Zusage Gottes persönlich zu. Und lasst euch diese Zusage Gottes zusprechen von dem anderen. Nehmen uns dafür jetzt einfach noch ein, zwei Minuten Zeit. Und danach singen wir noch ein gemeinsames Lied.